Einen wunderschönen guten Morgen an euch, liebe Geschwister. Guten Morgen auch an die, die mich sehen und hören und die ich nicht sehen kann. Und ganz besonders auch guten Morgen an unseren Schulanfänger, den Levi. Unser Thema heute heißt, na, geht nicht, Akku leer, Schule. Ich werde am Anfang dem Levi ein paar Fragen stellen. Ich komme auch zu dir hin, so ist es nicht. Und dann frage ich aber auch im Laufe der Zeit alle Schülerinnen und Schüler. Und nicht nur die Kinderstunde, sondern Klasse 2 bis 12. Also es wäre nett, wenn ihr alle ein bisschen mitmacht. So, zuerst Levi, du warst gestern zum ersten Mal in der Schule, hast du einen Ranzen mitgehabt? Und wir haben alles gemacht, der Levi muss nicht unbedingt laut antworten, er darf auch nicken oder mit dem Kopf schütteln, falls das schwierig ist. Und Zuckertüte auch, Levi. Doch. Glück gehabt. Du wirst also lesen und schreiben lernen und rechnen. Ich denke mal, Levi, kannst du schon deinen Namen schreiben? Ja. Und wahrscheinlich kannst du auch schon ein bisschen rechnen. Weißt du, was 1 und 1 ist? 2, toll, ich dachte 5. Später kommen dann schwierigere Aufgaben dazu. 5 plus 12 und 36 plus 48. Und noch später kommen dann Textaufgaben dazu. Weißt du, was eine Textaufgabe ist? Ich erzähle dir mal ein Beispiel. Die ist aber für einen Schulanfänger zu schwierig. Das wäre schon die erste Aufgabe für die Großen. Die Nacktschnecke Gertrud kriecht in der Minute 10 Zentimeter. Wie lange braucht Gertrud, bis sie eine Straße von 360 Breite überquert hat? Also, das ist doch eine Pillepalle-Aufgabe. Wollt ihr im Ernst sagen, das kann niemand? Ihr wollt nicht, also gut. Dann die letzte Frage an dich, Levi. Ich denke mal, du freust dich auf die Schule? Die gleiche Frage getraue ich mir nicht an die Größeren zu richten. Ich weiß natürlich, die großen Ferien sind vorbei und die Schulzeit beginnt. Vielleicht freut ihr euch auf Freundinnen und Freunde, die mal wieder zu sehen nach der langen Pause. Ich weiß, ihr habt vielleicht Lieblingsfächer und Fächer, die ihr nicht mögt und vielleicht auch Lieblingslehrer, die ihr leiden könnt, welche, die ihr eher doof findet. Und das Ganze noch über Kreuz, Lieblingslehrer und schlechtes Fach. Ich stelle euch also eine andere Frage zur Schule allgemein. Ihr habt drei Varianten zu antworten. Das erste, ihr findet es toll, dass ihr überhaupt lernen dürft. Ihr findet es gut, dass es Schule gibt. Daumen hoch. Ihr findet es, ihr habt eigentlich keinen Bock, in die Schule zu gehen, aber ihr seht ein, dass es sein muss. Also Kategorie notwendiges Übel. Daumen zur Seite. Und das dritte, ja, bin ich gespannt. Schule überflüssig abschaffen. Daumen nach unten. Ihr lieben Eltern, ich gehe davon aus, ihr kennt eure Kinder. Wer sich trotzdem heute keinen Stress verschaffen will und nicht wissen will, wie sein Kind votiert, ihr dürft die Augen zumachen. Ich würde das ausnahmsweise mal nicht als Desinteresse werten. Also, jetzt, Daumen hoch, rüber oder runter, würdet ihr mal bitte. Daumen rüber, Daumen rüber. Ein bisschen hoch. Daumen hoch. Toll, toll, toll. Irgendwo ein Daumen nach unten. Ach, Glück gehabt. Oh, doch, da hinten. Hilfe. Eltern, die Augen wieder aufmachen. Also, ich habe natürlich überlegt, was für ein Bibeltext nehme ich denn heute für die Predigt. Und ich habe die Bibel gescannt nach dem Wort Schule. Und siehe da, Schule kommt in der Bibel überhaupt nicht vor. Wir können mal sagen, alles, was wichtig ist im Leben und alles, was wir brauchen, steht in der Bibel. Schule kommt nicht vor. Könnte man daraus schlussfolgern, Schule ist überflüssig? Wer jemand dieser Meinung? Offensichtlich nicht. Ich habe einen Bibeltext rausgesucht, in dem ein Schuldirektor vorkommt. Da hat euch natürlich fragen, wie das geht, wenn die Schule nicht vorkommt. Ich habe doch gar nicht so eine komplizierte Frisur. So, nächster Versuch. Um bis zu dem Bibeltext vorzukommen, müssen wir uns noch ein bisschen hinarbeiten. Und zwar, wir brauchen noch ein paar Fakten dazu. Und dazu brauche ich euch wieder. Das erste ist, wir müssen uns ein bisschen mit Martin Luther befassen. Den Namen haben die Großen bestimmt schon gehört. Was wäre das Wichtigste, was Martin Luther in seinem Leben gemacht hat? Also bitte mal, die Großen, die Bibel übersetzt, gut. Also die Erwachsenen haben frei, ne? Ich will Kinder hören, also oder Jugendliche. Ich habe nicht gesagt, dass ihr abschalten sollt, aber ihr müsst nicht antworten. Warum hat Martin Luther die Bibel übersetzt? Er wollte, dass alle Menschen selbst in der Bibel lesen können, dass sie nicht nur sonntags vom Pfarrer oder Priester das vorgetragen bekommen, sondern dass sie selbst in der Bibel lesen können und auch die Woche über. Das war aber nicht so einfach zu damaliger Zeit. Es gab da, damit das überhaupt geht, noch zwei große Hürden zu überwinden. Wer könnte sich denn denken, welche das waren? 10., 11., 12. Klasse, also bitte, wie sieht's denn aus? Wer kann sich das denken? Der Buchdruck war schon erfunden, aber es geht in die Richtung, wenn heute Bücher gedruckt werden, sind das Auflagen von 10.000 Stück, 100.000 oder ein Bestseller auch mal ein paar Millionen. Zu Luthers Zeiten waren Auflagen von 100 oder 200 Büchern schon viel. Es war sehr viel Handarbeit dabei und Bücher waren ungeheuer teuer. Die wenigsten Leute hatten überhaupt Bücher zu Hause. Es hatte auch fast niemand im Bücherregal. So wie ihr heute und auch die Kinder, ihr habt Bilderbücher, gab es alles nicht. Und weil die Bücher zu teuer waren, hat sich Luther überlegt, wie bekomme ich denn die Botschaft Gottes überhaupt an die Leute? Und deshalb hat er ganz kleine Broschüren herausgegeben. 2- und 4-Seiter, vorne und hinten bedruckt, vielleicht so wie unser Gemeindebrief oder ein Stück größer. Und das konnten sich auch die ärmeren Leute leisten. So eine Broschüre hat vielleicht so einen Groschen gekostet. Für die Kinder unter euch wissen das vielleicht nicht mehr. Der Groschen ist aus der Zeit, wo es noch die Mark gab. Das war also das 10-Pfennig-Stück oder jetzt die 10-Cent-Münze. Luther hat also richtig, so was würde man heute Medienkommunikation nennen, sich Gedanken gemacht, wie bringe ich die biblische Botschaft auch an die einfachen Leute. Und dann gab es noch eine Hürde. Hat vielleicht jemand inzwischen mal seine grauen Zellen angeworfen? Das hat mit Schule zu tun. Die allerwenigsten Leute konnten damals lesen und schreiben. Es gab keine Schulpflicht, so wie heute. Wer lesen und schreiben lernen wollte, der brauchte auch wohlhabendere Eltern. Also die Leute, die auch Bücher zu Hause hatten, konnten sich meistens auch leisten, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Also wer Theologie studiert hat, sowieso. Wer Medizin studiert hat, Ärzte, Apotheker, wer vielleicht Architekt war oder Baumeister. Andere Leute hatten wenig Zugang zur Bildung. Man musste sich privaten Lehrer zulegen oder die Kinder selbst unterrichten. Wer auf dem Dorf wohnte, hatte ganz schlechte Karten. Vielleicht, wenn der Dorfpfarrer bemerkt hat, dass ein Kind irgendwie besonders pfiffig war, konnte er dem Vater sagen, hey, dein Sohn könnte eigentlich eine höhere Bildung machen oder überhaupt eine Bildung. Hast du jemanden in der nächsten Stadt, dass wir ihn dorthin schicken, also dort Verwandte? Ansonsten könnte man ein kluges Kind mit Potenzial maximal in eine Domschule schicken und das war dann Theologielaufbahn. Bei uns heute gibt es Schulpflicht. Es gibt auch Länder, die nach wie vor keine Schulpflicht haben, sondern Unterrichtspflicht. Also zum Beispiel in den USA, Kanada, Neuseeland, ich glaube auch in Österreich. Dort steht es den Eltern frei, aus religiösen Gründen ihre Kinder selbst zu unterrichten. Oder wenn einfach der Schulweg gerade für kleinere Kinder zu weit ist, darf man das zu Hause machen. Luther hat sich dafür eingesetzt, dass alle Kinder lesen und schreiben lernen. Er hat dazu, und das nicht nur in Wittenberg, da hat ein Schreiben verfasst, 1524, an die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, dass sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen. Das hat sogar was bewirkt zu seiner Zeit. Es ist dann in Deutschland in den folgenden Jahrhunderten nach und nach zur Schulpflicht gekommen. Die letzten, die das eingeführt haben, waren die Sachsen, 1835. Wir waren, also es gab welche, die da wesentlich schneller waren. Luther hat im Übrigen auch nochmal als Nebenbemerkung den Buchdruck vorangebracht. Er war mit den ersten Drucken der Wittenberger nicht zufrieden. Er hat sich dann Drucker aus Leipzig und anderen Städten geholt, um die Qualität zu verbessern. Das heißt, er hat dort, man kann sagen, aus heutiger Sicht Industrie angesiedelt. Zu den Buchdruckern gehörten die Leute, die Farbe machen und die Bücher binden und das Papier herstellen. Wittenberg ist in der Zeit nach der Reformation, hat die Einwohnerzahl verdoppelt. Er hat also an ganzer Breite gearbeitet. So, jetzt machen wir wieder einen Sprung. Wir machen noch ein paar Zutaten. Zu Luthers Zeit lebten in Deutschland nicht nur die Deutsche, sondern auch viele Juden, vor allem in den Städten. Also das, was vom Gottesvolk übrig war, in alle Welt zerstreut, lebten viele in Deutschland. Sie hatten ihre eigene Sprache entwickelt, das Judendeutsch oder Jiddisch. Da waren viele deutsche Begriffe drin. Wenn man hat Juden so reden hören, man versteht da viel, aber nicht alles. Dann sind natürlich Begriffe aus ihrer Heimatsprache dabei, aus dem Aramäischen und Hebräischen, und weil die Juden über ganz Europa verteilt waren, auch aus dem slawischen Einflüsse von Juden, die dort lebten. Das Gute an dieser Sprache war, man hat sie in ganz Europa verstanden. Jetzt eine Frage. Die Juden hatten ja ihre eigenen Gotteshäuser. Wie hießen die? Wie heißen die Gotteshäuser der Juden? Synagoge. Danke. Ich zeige euch mal ein paar Bilder von Synagogen. Das ist die alte, altneue Synagoge in Prag, eine kleine Synagoge, freistehend. Das ist eine große Synagoge in Berlin. Synagogen waren also nicht nur wie Kirchen frei auf dem Platz, sondern reingebaut in der Innenstadt in eine Häuserzeile. Das ist eine Synagoge von innen, durchaus auch geschmückt, aber eben ohne bildliche Darstellung. Eine ganz moderne Synagoge in Tel Aviv. Links die Außenansicht und links der wichtigste Teil, der Toraschrein. Das ist die alte Synagoge von Chemnitz, die auf der Reichsstraße stand und von den Nazis zerstört wurde. Dort ist nur noch ein Denkmal. Und das ist die neue Synagoge hier von unseren Nachbarn links. Das Gottesdienstgebäude und daneben, also ich meine nicht das Bild daneben, die Innenansicht, sondern daneben das Gemeindehaus. Und die Synagogen waren auch in dieser Zeit eben nicht nur Gottesdiensthäuser, sondern das Volk Israel hatte ja von Gott die Aufgabe bekommen, gebt die großen Taten Gottes weiter. Wir haben das heute im ersten in der Losung gehabt, die großen Taten Gottes in der Welt verbreiten, aber die erste Aufgabe war, Väter und Großväter hatten die Aufgabe, Gottes Taten an die nächste Generation, an Kinder und Enkel weiterzugeben. Also zu erzählen, die hatten im Wesentlichen die Tora, die fünf Bücher Mose, angefangen von der Schöpfung und Noah, Abraham, Isaak, Jakob und Mose und Josua und dann die Könige und so weiter. Und die Juden haben das ja ernst genommen und die haben ihre Kinder unterrichtet. In den größeren Synagogen waren also, wie gesagt, nicht nur Gottesdiensträume, sondern dort wohnten teilweise die Angestellten, also die Rabbiner, die Organisationsleiter, vielleicht auch die Kantoren, die für die Musik zuständig waren, und dort waren auch die Unterrichtsräume, die Synagoge groß genug war. Und dann hat sich es eingebürgert. Die Juden hatten ihren Gottesdienst am Schabbat, also einmal in der Woche. Und der Unterricht war aber, vor allem die Jungen wurden unterrichtet, da war täglich. Und dann hat sich eingebürgert, dass die im Laufe der Jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte, gar nicht mehr Synagoge gesagt haben, sondern die haben in ihrer Sprache Schul gesagt. Also das war in dem Jiddisch, das Wort Schul, also unsere Schule. Und jetzt kriegen wir langsam die Kurve. Der Luther hat ja seinem Volk, wie es so überliefert ist, aufs Maul geschaut. Der hat die Bibel, da wollte er, dass die Leute die Bibel lesen und Gottes Wort und Gottes Willen verstehen. Er hat also nicht in einer hohen theologischen, verklauselnden Sprache übersetzt, sondern in einer Sprache, die die Menschen damals verstanden haben. Und deshalb hat er auch dort, wo in der Bibel Synagoge steht, das Wort Schule verwendet. Jetzt habe ich mal zu Hause nachgeguckt. Wir haben eine modernere Lutherbibel, aber wir haben auch eine ganz alte. Deshalb habe ich die heute mit. Hat eine alte Schwarte. Meine Frau hat mich gefragt, warum nimmst du denn heute das alte Ding mit? Das ist also eine Lutherbibel von 1862, die ich von meinem Großvater mütterlicherseits, vielleicht schon von seinem Vater wieder übernommen habe. Und deshalb lesen wir jetzt eine Geschichte aus dieser alten Lutherbibel. Die handelt, Moment, dort. Das ist das letzte Bild von der Synagoge. Das ist die Ruine der Synagoge von Kapernaum. Kapernaum war zu Jesu Zeiten eine gute Stadt mit Wirtschaft und Fischfang am See Genezareth. Mittlerweile, wer das sich auf Google Earth mal ansehen will, ist es nur noch eine archäologische Grabungsstätte und Ruine. In dieser Synagoge hat also Jesus gewirkt, geredet, gepredigt und gelehrt. Ich habe das also rauskopiert, weil ich euch das nicht, ihr könnt hier noch gerne mal in die Bibel gucken. Die Kinder wundern sich jetzt vielleicht wieder über die Schrift. Das, was ihr in der Schule lernt, sind ja die lateinischen Buchstaben, das lateinische Alphabet. Das ist sehr schön und einfach. Es mag für Schulanfänger schwierig sein, das Schreiben zu lernen. Aber das sind die alten deutschen Buchstaben, Sütterlin. Und die sind ungleich komplizierter und mit viel mehr Schnörkeln. Die Kinder früher hatten es also schwerer. Und das ist die Druckschrift. Ich habe mal die erste Zeile noch in Schreibschrift übersetzt. Das ist dann schon richtig schwer zu lesen. Vielleicht habt ihr zu Hause noch Postkarten von Urgroßeltern. Könnt ihr mal probieren, ob ihr das entziffern könnt. Jetzt die einzige Frage an die Älteren. Wer von euch hat vielleicht noch in deutscher Schrift Lesen und Schreiben gelernt in der Schule? Gibt es da noch jemand? Offensichtlich nicht. Ich hätte gedacht, wir haben noch ein paar aus dieser Zeit. Zu meiner Zeit, ich habe also schon das in Lateinisch gelernt, in Anfang der 60er Jahre. Ich habe aber trotzdem freiwillig gelernt, in dieser Schrift zu lesen. Wisst ihr warum? Man braucht immer einen inneren Antrieb. Das ist nicht unbedingt jetzt mit viel Ruhm verbunden. Ich war als Junge ein Fan von Karl-May-Büchern. Und die waren in der DDR, die waren nicht verboten, aber die wurden nicht gedruckt. Man war also darauf angewiesen, sich alte Exemplare in der Verwandtschaft und im Freundeskreis zusammenzubogen. Also war ich gezwungen, diese Schrift zu lernen. Und daneben habe ich es jetzt nochmal als Unterübersetzung. Ich lese aber heute mal den Bibeltext jetzt nach der alten Luther-Übersetzung. Und es begab sich, da Jesus wiederkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, der ein Oberster der Schule war. Und fiel Jesu zu Füßen und bat ihn, dass er wollte in sein Haus kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter bei 12 Jahren, die lag in den letzten Zügen. Und da er hinging, drängte ihn das Volk. Jetzt habe ich ein paar Verse übersprungen. Da er noch redete, kam einer vom Gesinde des Obersten der Schule und sprach zu ihm, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht. Da aber Jesus das hörte, antwortete er ihm und sprach, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Da er aber in das Haus kam, ließ er niemand hineingehen, denn Petrus und Jakobus und Johannes und des Kindes Vater und Mutter. Sie weinten aber alle und klagten sie. Er aber sprach, weinet nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn, wussten wohl, dass sie gestorben war. Aber trieb sie alle hinaus, nahm sie bei der Hand und rief und sprach, Kind, stehe auf. Und ihr Geist kam wieder und sie stand alsobald auf und er befahl, man sollte ihr zu essen geben. Hier drin haben wir also unseren Synagogenvorsteher oder Schuldirektor, also sowas wie der Verwaltungschef der Schule. Der Jesus war also mit dem Boot unterwegs und war wieder im Hafen angekommen und das Volk hatte ihn sehnsüchtig erwartet. Er wurde umringt von vielen Menschen, im Wesentlichen Leuten, die Krankheiten hatten und geheilt werden wollten. Und dann haben wir den Jairus, der eine sehr kranke Tochter hat. Wir lesen ja im Text, dass er, hier kommt, steht einer der Diener, er hatte also einen größeren Haushalt und mehrere Angestellte. Wir sehen schon mal, er hätte auch einen Diener schicken können. Der Jairus geht selbst. Es ist ihm enorm wichtig. Es duldet auch keinen Aufschub. Ein Vater, wie auch ihr hier Väter und Mütter habt, die sich einsetzen, wenn es ums Kind geht. Und ein todkrankes Kind ist eine sehr ernste Sache. Und da fährt auch der Krankenwagen nicht im ersten Gang und man läuft auch keine Kaffeebohnen. Es ist nicht beschrieben, wie weit der Jairus bis zu dem Menschenauflauf vielleicht auf dem Marktplatz von Kapernaum hatte. Aber wenn es weit war, können wir davon ausgehen, dass er schnell gelaufen oder gerannt ist. Aber ein Würdenträger, der sonst gemessen den Schrittes geht, für ihn gehört es sich das nicht unbedingt zu rennen. Vielleicht ist er gestolpert hingefallen, vielleicht hat er blutige Knie oder eine Sandale verloren. Das Mindeste ist wahrscheinlich als verschwitzt bei Jesus angekommen. Und dann steht ja noch, das Volk drängte ihn. Er wollte ja nicht nur an den äußeren Rand vom Menschenauflauf, sondern er wollte unbedingt und auf der Stelle mit Jesus reden. Er muss sich also durchdrängeln. Wer das mal versucht hat, durch eine Menschenmenge, vielleicht vor einer Bühne, die Leute lassen einen nicht unbedingt freiwillig vor, wenn man sagt, hey, ich will gerne in die erste Reihe, und da sagen alle, du spinnst wohl, das will ich auch. Die Menge hat ihn nicht unbedingt freiwillig vorgelassen, aber er schafft es, einfach weil er es muss. Und dann steht er vor Jesus und sagt ihm seine Not. Wir lesen weiter vorn schon, zum Beispiel auch in Markus 1, Vers 21, und sie gingen gen Kapernaum und bald an den Sabbaten ging er in die Schule und lehrte. Jesus war also oft in der Synagoge von Kapernaum und wir können sicher davon ausgehen, dass der Synagogenvorsteher Jairus den Jesus kannte und umgedreht auch. Die haben mit Sicherheit schon miteinander geredet. Er war ja viele Wochen, Jesus war eine große Zeit seines Lebens in Kapernaum, also in diesen 3 Jahren. Vielleicht sicher war er auch schon bei ihm in der Familie zum Essen eingeladen. Die kannten sich, die haben ein enges Verhältnis. Jesus sieht natürlich die Not. Ich habe hier ein paar Verse ausgeblendet. Dazwischen kommt noch der Vorfall mit der kranken Frau, die da sein Obergewand anfasst und auch geheilt wird. Also nochmal ein Zeitverzug. Und dann kommt der Diener und sagt, es ist zu spät. Für mich interessant, der Diener sagt, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht. Das ist für mich ein interessanter Punkt. Man kann daraus schlussfolgern, dass im Hause des Jairus mit großer Hochachtung von Jesus gesprochen wurde. Sodass die ganze Familie auch diesen Eindruck dann haben musste. Die Frage wäre für uns, wie reden wir gerade im Beisein anderer über Dritte? Ich will das jetzt nicht weiter ausbauen, aber es ist durchaus ein Punkt, über den man nachdenken könnte. Dann ist der Vorfall mit der Krankenfrau vorbei und Jesus geht mit dem Jairus zu seinem Haus. Sie gehen hinein und das sind Leute, die also weinen und das Kind beklagen, das Kranke, und sie lachen Jesus aus. Das passt natürlich gar nicht, ist aber so. Man kann schon davon ausgehen, dass das Kind nach menschlichen Maßstäben gestorben war. Und dann schickt Jesus alle raus. Er nimmt drei Jünger mit und die Eltern. Ich finde das auch wichtig, dass er da nicht allein reingeht. Kein Hokuspokus, auch kein Zaubertrank, sondern fasst nur die Hand des Kindes und macht das Kind wieder lebendig, weckt es auf mit der Kraft des Schöpfergottes. Das ist etwas, was wir uns kaum vorstellen können, und das war auch bei den vielen Wundern, die Jesus getan hat, ja, eher die Ausnahme. Kranke hat er viele gesund gemacht, so etwas aber nicht, oder nur selten, ist zumindest selten berichtet. Was ich wieder schade finde, aber es ist nun mal so, für mich war interessant auch mal zu wissen, wie die Lebensgeschichte des Jairus weitergeht. Der hatte Ungeheures erlebt mit Jesus. Gerade dann in Jerusalem hat, ich gehe nicht davon aus, dass er in Jerusalem mitgerufen hätte, kreuzige ihn. Nach dem, was er hier erlebt hat, sicher nicht. Aber hat er Jairus, ist er Christ geworden nach der Kreuzigung und Auferstehung? Hat er damit vielleicht seinen Job als Synagogenvorsteher gefährdet? Die Bibel wäre ungeheuer dick und viel dicker, wenn lauter solche Lebensgeschichten weiter beschrieben wären. So etwas können wir uns nur denken, aber jeder kann sich selbst fragen, wie er reagiert hätte. Und dann, wenn wir noch auf unseren Herrn Jesus schauen, wenn Jesus heute leben würde, und es spricht sich herum, dass da einer ist, der Menschen gesund machen kann. Ohne Physiotherapie, ohne Operation, ohne Tabletten schlucken. Was wäre da für ein Medienrummel? Fernsehteams vor seinem Haus, Einladung in Talkshows, Fotografen. Man würde ihn in Fernsehshows einladen oder ins Stadion auftreten lassen. Würde er nicht mit sich machen lassen. Jesus war oft von Menschen umringt, aber er hat nie laut gesprochen, jetzt mache ich euch alle gesund. Irgend sowas gab es nicht. Was Jesus gemacht hat, war immer mit den Leuten gesprochen. Hat immer zu jedem ein persönliches Verhältnis gesucht. Manchmal sind uns die Fragen auch schwer verständlich, wenn er einen Blinden fragt, was möchtest du, was ich dir tue? Aber da ging es ja darum, es geht nicht nur um die körperlichen Gebrechen, sondern auch um die seelische Gesundheit. Jesus redet immer mit den Menschen. Er hat auch mit der kranken Frau gesprochen. Er redet immer persönlich von du zu du. Sicher auch nicht laut, sondern immer so, dass es die Person hört. Und das ist es, was Jesus auch mit euch möchte, ihr Kinder, Schülerinnen und Schüler. Jesus möchte auch zu euch ein persönliches Verhältnis. Es ist toll, wenn ihr mit euren Eltern sonntags ja zum Gottesdienst kommt, aber irgendwann mal ist es nicht genug. Jesus möchte auch zu euch ein persönliches Verhältnis. Ihr wisst, dass ihr mit ihm reden könnt. Ihr könnt zu Jesus beten. Ihr könnt ihm sagen, Herr Jesus, ich habe in meinem Leben schon viel falsch gemacht. Ich weiß, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und für meine Sünden. Ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst. So oder so ähnlich. Wir nennen das die Bekehrung, das, was eure Eltern alle schon erlebt haben. Ihr könnt das machen mit eurem Vati und der Mutti. Ist gut, wenn der Erwachsene dabei ist oder beide Eltern. Oder auch mit jemand anders Erwachsenem, zu dem ihr Vertrauen habt. Und noch etwas wollte ich euch mitgeben. Ich finde es toll, wenn ihr in der Schule gut lernt, wenn ihr fleißig seid, hohe Bildung erwirbt, das, was man in unserem Land kann. Das ist gut für euch und euer Leben. Aber Jesus Christus habt ihr alle schon gelernt, in der Kinderstunde schon, in der kleinen Gruppe, Jesus liebt die Kinder. Und er liebt euch auch, wenn auf dem Zeugnis nicht nur Einsen stehen. Jesus liebt auch die Kinder, die Zweien und Dreien haben und vielleicht auch hier und da mal eine Vier. Über höhere Noten will ich jetzt mal nicht reden. Aber bei Jesus ist eben keine Leistungsgesellschaft, das ist ganz wichtig. Er hat euch alle lieb, egal was ihr für Zensuren mit nach Hause bringt. So, und jetzt zum Schluss wünsche ich euch allen, und jetzt wieder alle, also den Schulkindern, die für die morgen wieder was Neues beginnt, den Jugendlichen, den Eltern und auch den Älteren, wie mir und noch älter, wir müssen ja auch lernen, lebenslanges Lernen. Und selbst wenn es nur das Smartphone ein Update gemacht hat und nichts mehr ist, wie es vorher war, wir müssen wieder was lernen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Start in das neue Schuljahr. Amen.